für die, die vielleicht noch nicht sich mit Making beschäftigt haben, Making macht nicht nur den SchülerInnen Spaß, sondern eben auch den Lehrpersonen. Wir sehen tatsächlich, dass Lehrpersonen einen ganz starken Sinn darin sehen, Making-Prozesse zu begleiten.
Also eigentlich ist es ja Schule und sie kommen unfassbar motiviert da an.
Hallo zusammen, ich bin Damian, Lehrer und Redakteur bei SRF Kids und SRF School. In meinen letzten Jahren als Klassenlehrer bin ich immer wieder Themen begegnet, die mich herausgefordert, beschäftigt und neugierig gemacht haben. Heute gehe ich der Frage nach, was Maker Education genau ist, welchen Mehrwert Making in der Schule für Kinder und Jugendliche bietet und wie man als Schule einen Makerspace kann einrichten kann. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten. In der Schule stellt sich immer wieder die Frage, wie man Wissen, Theorie und das, was Kinder lernen sollen, handlungsorientiert kann vermitteln, weil wir wissen, dass das nachhaltiger bleibt. Genau da setzt Making an. Es macht Wissen nicht nur verständlicher, sondern vor allem erlebbar. Das intrinsisch motivierte Lernen steht im Zentrum, zusammen mit einem spielerischen Zugang. Making in der Schule ist in den letzten Jahren immer mehr aufgekommen. Es geht darum, dass Kinder und Jugendliche selber aktiv werden. Sie tüfteln, entwickeln Ideen, probieren aus und wachsen genau an diesen Prozessen. Es gibt auch immer mehr Makerspace. Das sind aber nicht einfach nur Räume mit 3D-Drucker und Werkzeug, sondern offene Werkstätten und analog-digitale Ermöglichungsräume. Aber wie kann so ein Makerspace im Schulalltag integriert werden und funktionieren? Und wie entsteht eine Kultur, die Kreativität, Mitgestalten und Neugier fördert? Über all das möchte ich mehr erfahren, deshalb bin ich für diese Podcast-Folge nach Kreuzlingen an die PA Thurgau und in Makerspace von der Schule Beifelden gereist und treffe zwei verschiedene Personen. Zuerst rede ich mit dem Björn Maurer, Dozent an der PA Thurgau und anschliessend mit dem Fabian Egger. Er ist Maker-Teacher. Vor mir sitzt jetzt der Björn Maurer. Merci vielmals, dass du dir heute Zeit nimmst.
Ja, hey Damian, vielen Dank auch dir. Ich freue mich aufs Gespräch.
Du bist ursprünglich Primarlehrer gewesen und hast deine Ausbildung an der PH Ludwigsburg gemacht. An der gleichen PH hast du später auch Medienpädagogik studiert. Nach weiteren Ausbildungen bist du dann 3 Jahre an der PH Zürich Dozent für Medienpädagogik gewesen. Mittlerweile bist du seit über 10 Jahren an der PH Thurgau als Dozent für Medien und Informatik. Zudem bist du der Leiter der Forschungsstelle Medienpädagogik, wo auch Maker Education an der Schule drin gehört. Maker Education bzw. Making ist etwas sehr Praktisches. An der PA ist viel theoretisch. Wie lässt sich das vereinbaren?
Das ist ganz einfach. Ich bin einfach die ganze Zeit hier im Makerspace und mache praktische Dinge. Nee, Spaß. Für mich gibt es eigentlich nicht einen Widerspruch zwischen Praxis und Theorie. Also für mich sind das zwei Seiten an derselben Medaille, weil die Theorie versucht ja immer zu erklären, wie die Welt funktioniert oder warum sie so funktioniert, wie sie funktioniert. Und das Leben findet in der Praxis statt. Aber da gibt es Situationen, wo ich ja entscheiden muss oder wo ich handeln muss. Und da hilft mir vielleicht die Theorie, um richtig zu handeln oder richtig zu entscheiden. Und genauso ist es ja auch beim Making. Also ich mache ja nicht nur was praktisch, sondern auch ich denke immer auch über mein Machen nach. Warum funktioniert das jetzt nicht oder warum funktioniert das nicht so, wie ich dachte? Was muss ich vielleicht verändern? Was muss ich anpassen? Da hilft mir natürlich auch Theorie, um mein Produkt einfach auch zum Fliegen zu bringen.
Also Hand in Hand.
Ja, die Verbindung ist interessant und da sind die PHs ja auch super, dass sie auch so diese Verbindung herstellen zwischen Praxis und Theorie.
Die Folge ist ein bisschen speziell, weil zwei Experten zu Wort kommen. Das ist so entstanden, weil ich euch beide an einem Anlass kennengelernt habe, wo ihr Maker Education vorgestellt habt. Deshalb ist die Folge so aufgebaut, dass wir zuerst den eher theoretischen Teil anschauen und dann im zweiten Teil auf die praktische Umsetzung schauen. Du hast zusammen mit der Selina Ingold das Praxishandbuch Making und Schule herausgegeben und zudem gibt es eine Homepage makerspaceschule.ch, wo alles wichtig erklärt wird. Beides ist in Zusammenarbeit mit der PA Thurgau und der Ostschweizer Fachhochschule entstanden. Im Buch wie auf der Homepage folgen dir 6 grundlegende Phasen. Die Vorphase Making starten und dann die 5 Projektphasen planen, konzipieren, umsetzen, unterrichten und weiterentwickeln. Deshalb folge ich gerne genau diesen Punkten, dass wir einen roten Faden haben. Aber bevor wir wirklich mit Making starten, noch eine kleine Begriffsklärung. Von was reden wir heute ganz grundsätzlich und gibt es einen Unterschied zwischen Maker Education und schulischem Making?
Ja, also der Begriff Making, der kommt ursprünglich überhaupt nicht aus der Schule oder aus der Pädagogik, sondern eigentlich aus der sogenannten Maker-Bewegung. Das kann man sich vorstellen, das ist so eine internationale Graswurzelbewegung von Leuten oder von Menschen, die gerne Sachen selber machen, Sachen reparieren, Sachen verändern und anpassen. Also so Do-it-yourself-Kultur könnte man sagen. Hardware-Hacker, KünstlerInnen, auch HandwerkerInnen oder technikbegeisterte Leute. Und was die eben teilen gemeinsam, das ist so eine gewisse Haltung oder man spricht auch von Maker-Mindset. Also man probiert eben gern aus, man hat Freude dran, Sachen herzustellen. Man macht es aber auch gemeinsam. Man tauscht sich aus und zeigt sich seine Produkte und inspiriert sich gegenseitig. Man freut sich auch, wenn jemand anders so die eigene Idee aufgreift und weiterentwickelt. Oder wenn man mit seinem Projekt gescheitert ist, wird man oft auch gefeiert dafür, dass man sich getraut hat, irgendwie was zu machen, obwohl man vielleicht gar keine Ahnung hat. Dann ist man erst gescheitert und dann probiert man es nochmal und schafft's. Also praktisch so ein Mindset. Es hat auch so was Spielerisches. So, ja, und Mark Hatch, das ist so ein Vertreter von dieser Maker-Bewegung, der hat auch so einen Maker-Movement-Manifesto herausgegeben, wo er eben versucht hat, so dieses Mindset, so eben das Spielerische, das Kreative, das Neugierbewahrende und Partizipative eben so einfach auszudrücken. Und die Maker-Education ist jetzt der Versuch, praktisch diesen Spirit oder dieses Mindset der Maker-Bewegung aufzugreifen und in pädagogische Settings zu übertragen. Also gestalten, ausprobieren, teilen und verbessern, so als pädagogisches Prinzip, wo Kinder und Jugendliche eben nicht nur jetzt Technologie bedienen sollen, sondern sie sollen mit Technologie und mit Material gestalten und zwar eigene Ideen umsetzen, eigene Produkte, eigene Erfindungen. Mhm. Und das ist natürlich jetzt erstmal sehr bezogen auf die persönliche Entwicklung der Kinder und Jugendlichen. Also es geht darum viel um Selbstwirksamkeit, um, wie du am Anfang gesagt hast, um Kreativität, Mut entwickeln, Durchhaltevermögen, Resilienz, Zusammenarbeit und solche Dinge. Persönliche und soziale Kompetenzen, die eben wachsen, wenn man eigene Ideen umsetzt und Produkte entwickelt. Mhm. So, also Maker Education ist auch noch nicht schulisch. So, man muss nochmal unterscheiden, Maker Education und schulisches Making oder Maker Education in School. Und schulisches Making ist eine spezifische Form der Maker Education eben im Kontext von Schule. Und das macht eben einen Unterschied, weil Schule hat eben einen Bildungsauftrag. Es ist kein freiwilliger Verein. Also da gibt es Lehrpläne. Es gibt gewisse Strukturen, also das ist einfach ein spezieller Kontext, wo man jetzt eben mit diesem doch relativ freien, offenen Tüftelgedanke jetzt reinkommt und eben da bestimmte Sachen auch anpassen muss. Mhm. Was das Besondere ist oder auch das Coole am schulischen Making ist, dass es eben für alle SchülerInnen ist, nicht nur jetzt wie im außerschulischen Bereich, wo es Eltern gibt, die halt sagen, ja, melde dich an, das ist was Interessantes, so, sondern alle haben wirklich den Zugang. Das heißt, in der Schule sollte es eben nicht nur ein Freifach sein oder mal hier eine Projektwoche da durch Zufall, sondern es sollte wirklich im Unterricht verankert sein. Das heißt, alle SchülerInnen sollten Zugang haben, damit eben nicht eh schon Bildungsungleichheiten verstärkt werden.
Bevor wir jetzt in die Details gehen, warum bist du davon überzeugt, dass jede Schule Making braucht?
Ich bin davon überzeugt, dass jede Schule schon viel Making macht, ohne dass sie das vielleicht so nennt. Jede Schule hat ja bestimmte offene Lernformate, wo die SchülerInnen Freiheiten haben, wo sie vielleicht Dinge selbst entscheiden und entwickeln können, wo sie eigene Probleme sich suchen und die bearbeiten. Das hat jede Schule. Also das ist auch unabhängig vom Fach, ob das in Sport ist oder ob das im Klassenlager ist oder ob das im Deutschunterricht ist. Dieser Spirit des Freien ist eigentlich schon da. Mal mehr, mal weniger. Und es gibt viele Lehrpersonen, die eben genau diesen Spirit leben. Vielleicht nicht so technologiebezogen, aber sonst viel Freiräume lassen, viel Eigeninitiative auch fordern, also von den SchülerInnen. Und sie aber auch dann dabei situativ unterstützen, dann ihre Ideen umzusetzen. Aus meiner Erfahrung ist auch, wenn man einen Begriff dafür hat, für sowas, ja, das ist jetzt Making oder das pädagogisches Making, dann stärkt das natürlich auch die Lehrpersonen, die eh schon so unterwegs sind. Und sie finden Bestätigung und nehmen sich dann auch die Zeit und nehmen sich den Raum, um diese Form der Pädagogik dann dort auch zu entfalten, so auch mit einem guten Gewissen. Und dann ist natürlich der Umgang mit Offenheit im pädagogischen Kontext ja relativ wichtig auch. Wir haben es mit einer unberechenbaren Zukunft zu tun. Es gibt so viele Unbestimmtheitsprobleme und da muss ja Schule ein Stück auch einen Beitrag leisten, SchülerInnen darauf vorzubereiten, auf den Umgang mit Unsicherheit und Unbeständigkeit. Und da ist natürlich die Maker Education prädestiniert für, weil sie eben eine ganze Palette von Wicked Problems einfach auch zu bieten hat, wo man sich erproben kann, wo man sich herantasten kann, wo man experimentieren kann, Erfahrungen machen kann oder aus diesen Erfahrungen auch lernen kann, um dann auch gestärkter zu sein für ein Bewusstsein, dass die Zukunft eben gestaltbar ist. Also das ist ja positiv, ist die Zukunft ist nicht vorgegeben, sie ist gestaltbar. Beim Making lerne ich dieses Gestalten schon relativ frühzeitig. Oder wenn ich im Kindergarten anfange und ich ziehe das jetzt bis zur ersten Sek, zweite, dritte Sek, ist natürlich super.
Wir kommen jetzt zu der ersten Phase. Ihr redet da auch von der Vorphase zu Making starten. Wenn eine Schule jetzt sagt, wir wollen Making starten, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Fragen, die sie sich stellen sollten?
Ja, die erste Frage, die ich stellen würde, seid ihr bereit, an eurer Lernkultur zu schrauben? Oder seid ihr euch bewusst, welche Lernkultur ihr wollt? Making braucht da sehr viel Interdisziplinarität, auf welche übergreifende Settings. Also seid ihr bereit, auch Fachgrenzen teilweise aufzulösen? Wollt ihr Schülern überhaupt zu viel Raum geben, Dinge selbst zu machen? Das ist am Anfang sicher kein Spaziergang, weil die müssen es ja auch lernen. Also möchte man das auch investieren? Das ist sicher wichtig. Dann würde ich fragen, wie sieht's denn mit eurer Fehlerkultur aus? Was heißt für euch Fehlerkultur? Ein Fehlversuch ist erstmal die Diskrepanz zwischen dem erwarteten Ergebnis und dem, wie es nachher rauskommt. Und das Spannende ist, danach zu fragen, warum gibt es diesen Unterschied? Das ist natürlich sehr, auch fürs Verstehen der Sache, eine sehr hilfreiche Fragestellung. Und bin ich aber bereit, in meiner Schulkultur Fehler auf die Art und Weise auch zu deuten und das zu leben? Dann würde ich mir die Frage stellen, eben, wo gibt es schon im Schulalltag Making-Situationen? Also Schulen beginnen nicht bei Null. Da würde ich dann auch mir die Lehrpersonen greifen, die das schon vertreten. Mit denen würde ich am Anfang erstmal arbeiten, so in einem ersten Schritt, und gucken, wie kann man die vielleicht auf einen gemeinsamen Nenner bringen, das Konzept von Making, dass man das gemeinsam tragen kann. Welche Frage ich mir auch noch wirklich stellen würde, sehr ehrlich, haben wir als Schule im Moment überhaupt die Schulentwicklungskapazität für so ein Projekt in der Größenordnung? Weil klar, also jede Lehrperson kann vielleicht in ihrem Unterricht tüfteln, basteln und Making machen, aber das wird noch keinen großen Impact auf die gesamte Schulhauskultur haben oder auf die Lernkultur. Und wenn es wirklich darum geht, Making in der Breite im Schulalltag zu verankern, dann braucht es natürlich auch eben Kapazitäten dafür. Es braucht Zeiträume, es braucht vielleicht auch Weiterbildungsschwerpunkte für Lehrpersonen. Wenn ich eh schon in 5 Schulentwicklungsprojekten stecke, macht es wenig Sinn, gleichzeitig jetzt auch noch mit der Maker Education zu kommen. Es sei denn, es sind verwandte Projekte, die viel mit selbstorganisiertem Lernen zu tun haben und so, dann kann man natürlich da auch super anknüpfen.
Wie merkt man, oder vielleicht auch du, wie merkt man, dass eine Schule parat ist und eben nicht nur begeistert ist von der Idee?
Ja, das sind so vielleicht so ein paar Indikatoren, dass natürlich erstmal so das Interesse, also wenn man jetzt zum Beispiel so Informationsveranstaltungen oder Workshops an den Schulen macht, wer taucht da auf? Sind die Lehrpersonen da? Sind vielleicht auch Eltern da? Also sind andere Leute aus dem Umfeld da? Weil so ein Maker Education lebt ganz stark auch von den Ressourcen aus dem Umfeld, also lokale Betriebe zum Beispiel, die sich da einbringen können, auch in Form von vielleicht auch Know-how oder Unterstützung bei Projekten. Oder gibt es Schnittstellen zu Vereinen? Wie ist das so aufgestellt? Wie offen ist auch so eine Schule ins Umfeld? So, das ist ganz interessant. Dann, wenn man natürlich reingeht in eine Schule, so der Vibe, der dort herrscht, also zum Beispiel, was für Produkte oder Artefakte werden dort ausgestellt? Sind es dann immer so dieselben Sachen, nur die Farbe unterscheidet sich? Oder sieht man auch, ja, hier steckt auch ganz viel, sagen wir, Gestaltungswille oder kreative Energie von Kindern oder von SchülerInnen drin? Das spürt man ja auch so ein bisschen, wie das so sich nach außen dann so zeigt. Also da würde ich so intuitiv drauf schauen. Und dann natürlich auch, wie selbstbewusst und kompetent treten denn die Schüler in dem Gespräch auf? Sind die alle total verhuscht und brav und zurückhaltend? Das deutet dann eher darauf hin, dass sie vielleicht so ein bisschen auch stärker dort geframed werden, sich stärker einordnen müssen insgesamt in ihrer Persönlichkeit. Oder vertreten die da klare Positionen eben mit Selbstbewusstsein und auch mit einer Haltung? Das deutet auch darauf hin, dass eben Gestaltungsspielräume, Entscheidungsspielräume auch da sind für die Kinder. Und das merkt man dann auch so ein bisschen, wenn man so ins Gespräch kommt.
Gibt's typische Stolpersteine, die gerade am Anfang häufig auftauchen?
Also typische Stolpersteine sind zum Beispiel, wenn nur eine Person von der Idee überzeugt ist, jetzt zum Beispiel die Schulleitung oder jemand von der Behörde, und es dann darum geht, okay, wir machen jetzt hier Making, aber mit niemand wurde gesprochen, es wurde noch niemand ins Boot geholt, sondern es wird jetzt einfach praktisch von oben entschieden, wir machen Making. So, das würde sicher nicht reichen. Das heißt, man müsste von vornherein schon dafür Sorge tragen, schon allein in der Informationsphase, dass frühzeitig kommuniziert wird, hey, wir gehen jetzt auf diesen Weg der Maker Education, und vor allem, was heißt das? Was heißt das für die einzelnen Lehrpersonen? Muss da jeder mitziehen oder sind es einige wenige? Was von Impact hat das eigentlich so auf den Schulalltag insgesamt? Was sind auch die Erwartungen? Und was sind so die Zeithorizonte? Die Erfahrung zeigt, wenn man nicht am Anfang ganz klar kommuniziert, auch was ist überhaupt diese Maker Education? Also da hat ja, wenn man Making hört, geht einem alles Mögliche durch den Kopf, irgendwie basteln mit Technologie, also so, sagen wir ganz platt, was es ja natürlich nicht ist im Kern. Und warum sollte man das überhaupt in der Bildung machen? Was sind da die Vorteile davon? Und wenn das nicht geklärt ist am Anfang, ist sicher schwierig. Auch der Partizipation in Aussicht stellen. Wie kann ich mitmachen? Ich muss also der Person, wenn ich Lust habe, mich einzubringen, wie geht das? Und dann wird es entschädigt oder nicht? Oder ist es im Berufsauftrag enthalten? Solche Dinge sind wichtig. wichtig, am Anfang auch zu klären. So, auch möglichst ein konkretes Bild davon zu haben, was kommt auf mich zu. Und das Bild zeigt sich am besten, wenn man an andere Schulen geht, wo eben schon länger Maker Education etabliert ist. Oder dass man da hingeht, sich das anguckt, feststellt, das ist nicht Science Fiction oder das ist nicht irgendwas Unrealistisches, was hier irgendwelche Leute ausgedacht haben, die keine Ahnung haben, sondern das funktioniert. Es läuft eine Praxis und sobald man dort reingeht und auch SchülerInnen beobachtet, wenn sie Produkte entwickeln, wenn sie sie testen oder wenn sie sie präsentieren vor Publikum, das führt doch dazu, dass man einige dann auch überzeugen kann, dass es wirklich auch lernwirksam ist, dass da Bildungsprozesse stattfinden, die eben sehr wertvoll sind.
Also ich höre aus, ein gemeinsames Grundverständnis dafür aufbauen, dass man das Gleiche darunter versteht, Haltungen klären, schauen, wer möchte hier teilnehmen und so weiter. Ihr habt ja zur Hilfestellung eine Checkliste rausgegeben, um eben herauszufinden, ob die eigene Schule parat ist. Die Checkliste gibt es digital auf der Homepage makerspaceschule.ch oder analog in eurem kostenlosen Handbuch, wo man herunterladen kann. Ich werde beides in den Shownotes verlinken. Wir sind ja jetzt noch ganz am Anfang. Welche Rolle spielt die Schulleitung bei so einem Projekt? Du hast sie vorher schon angesprochen, also alleine, wenn nur die Schulleitung motiviert oder interessiert ist, reicht es noch nicht. Aber trotz allem gehe ich davon aus, dass sie eine tragende Rolle hat, wenn sie als Schulentwicklungsthema ist.
Ja, die Schulleitung sollte auf jeden Fall überzeugt sein oder begeistert sein. Also das wäre wichtig auf jeden Fall. Klar, also die Schulleitung hat so eine Schlüsselfunktion in dem Ganzen. Wir wissen das, weil in Projekten, wo die Schulleitung wechselt, merkt man, wie das Projekt zurückfällt. Es braucht eine Person, die auf Führungsebene alle Fäden zusammenhält oder auch als Gelenkstelle eben zwischen Schulbehörde, Gemeinde vielleicht auch und dem Schulhausteam und den Eltern dort auch den Boden bereitet, dass man da auch zusammenkommt und zusammen auch Probleme angehen kann. Die Schulleitung hat die Möglichkeit, Weiterbildungsschwerpunkte zu setzen oder auch verbindlich dann auch durchzusetzen, dass man mal sagt, nächstes Jahr ist es mal unseren Bereich, da wollen wir mal reingucken und unsere Weiterbildungen gehen in diese Richtung. Das kann natürlich die Schulleitung machen, dadurch eine Verbindlichkeit reinbringen. Ja, insofern ist sehr wichtig, die Schulleitung im Boot zu haben.
Du hast auch vorher gesagt, wenn es nur einzelne Personen sind, wird es ein bisschen schwierig. Also ein ganzes Team scheint mir da sehr wichtig zu sein oder wahrscheinlich ein Grossteil vom Team, der von dem überzeugt ist und eben auch bereit ist, dann sich dort reinzugehen, sich weiterzubilden und so weiter. Wie erlebst du das?
Ja, wie ich vorher schon sagte, es gibt an Schulen viele, die das schon teilen, so diese Herangehensweise. Und wenn man die versammelt, ist natürlich viel Motivation da. Und da das jetzt auch innerhalb der Schule ist, und nicht jetzt jemand von außen kommt und sagt, hey, hier, juhu, so geht Making, jetzt machen wir Making, sondern man kennt sich ja auch, dann ist so mal die Multiplikation der Begeisterung eigentlich viel einfacher, weil sie tragen das dann schon mit. So, wenn man jetzt ein Team bildet, eine Kerngruppe vielleicht von Leuten, die das Projekt so gemeinsam vorantreiben und kann da einfach überzeugen, wenn ich schon solche Leute habe.
Eine sehr wichtige Rolle spielt ja auch der Makerspace. Wir sitzen jetzt da gerade im Makerspace da bei euch an der PH Thurgau und später gehe ich in den neuen Makerspace nach Weinfelden. Also ein Raum, wo all die Möglichkeiten bietet. Warum braucht es einen fixen Ort für das?
Ich würde mal so sagen, es braucht keinen fixen Ort für Making. Oder umgekehrt, keinen fixen Ort wie einen Makerspace zu haben, ist kein Grund, nicht Making zu machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig auch, dass man trennt. Es geht nicht um den Makerspace, sondern es geht um das Making, das Maker-Mindset. Und der Makerspace als Lernumgebung, wenn man so sieht, ist natürlich eine gute Rahmenbedingung für Making. Aber ich kann auch Making im Schulzimmer machen, in einem normalen Schulzimmer. Ich kann Making in der Natur machen. Ich kann auch Making nur in Gedanken machen. Also es braucht diesen Raum nicht. Aber wenn man ihn hat, wenn man jetzt in Richtung Schulentwicklung denkt, ist natürlich so ein Raum in der Schule, der dafür vorgesehen ist, für kreatives, offenes Entwickeln und Arbeiten. Das ist ein Statement, das ist jetzt hier vorhanden. Das ist ein Raum, wo sich auch Leute treffen, wie auch in der Maker-Bewegung. Also man trifft sich an einem Makerspace, um sich auch auszutauschen. Da sind Lehrpersonen, die jetzt sehen, oh, was machst du denn da mit deiner Klasse? Oder oh, ist ja interessant, was habt ihr da für Produkte? Das ist auch ein sehr inspirativer Ort oder ein Versuchslabor für Making-Lernprozesse, wo man auch sieht, was die anderen machen. Und man spricht da von der Deprivatisierung des Unterrichts. Das findet beim Making statt, weil das wird sichtbar, was da entsteht. Also das wird gezeigt, oder? Das ist vorhanden. Das ist natürlich eine gute Sache. Dann ist so ein Makerspace auch gut, wenn man das Schulhausteam mit einbezieht in die Entwicklung des Makerspace. Nicht nur das Schulhausteam, vielleicht auch die Eltern oder auch andere, dass man gemeinsam diesen Raum gestaltet und dann auch sagt, das ist unser Raum, den haben wir entwickelt. Das stiftet Identifikation auch mit der Sache. Wenn ich da mich reingegeben habe, dann will ich auch, dass das gut läuft. Und das ist oft auch die bessere Lösung, als ich jetzt professionell irgendwie von irgendeinem Design kleinen Agentur jetzt da so einen Raum, so tippitoppi da hinzustellen. So, das ist viel, viel, viel spannender, das selbst auch zu entwickeln. Das dauert vielleicht auch eine Weile, aber auch natürlich die Einrichtung eines Makerspace ist Making-Prozess, der auch eben in mehreren Zyklen, in mehreren Iterationen läuft. Man probiert Sachen aus, merkt, funktioniert noch nicht so richtig, es wird noch angepasst. So ein Makerspace lebt dann natürlich auch dadurch, dass man ihn gemeinsam weiterentwickelt. Auch mit den Schülerinnen und Schülern. Also die darf man eben nicht vergessen dabei, also bei der Entwicklung von so Makerspaces, weil sie eben auch Vorstellungen haben. Was ist für mich eine Lernumgebung, in der ich mich wohlfühle oder in der ich mich auch traue, Fehler zu machen und in der ich wirklich auch aus mir rausgehen kann? Was brauche ich dafür? Manche brauchen vielleicht irgendwelche Separés, wo sie sich so ein bisschen zurückziehen können, wo sie dann nicht ständig jemand über die Schulter schaut im kreativen Prozess. Andere sind eher so Rampensäue, die dann die Bühne brauchen, wo sie dann irgendwie ihre Idee pitchen. Also die SchülerInnen mit einzubeziehen in die Entwicklung von solchen Makerspaces ist natürlich eine gute Sache, auch im Sinne der Schulentwicklung, und die SchülerInnen sind ja auch wichtige Akteure.
Absolut. Was würdest du sagen, wenn man sich jetzt doch für einen Raum entscheidet, wenn man die Möglichkeiten hat, was müsste der bieten, dass es sinnvoll ist?
Das Wichtigste, was der Raum bieten muss, ist, dass die SchülerInnen sich dort zurechtfinden. Also sie müssen wissen, was gibt es in dem Raum, was kann ich nutzen, welche Materialien sind wo, welche Werkzeuge sind wo, dass man den Raum so einrichtet, dass er zugänglich ist. Und dass zum Beispiel auch das, was es dort gibt, das hat ja alles, die Werkzeuge haben ja alle irgendwie irgendwelche Namen, dass das klar ist, wie heißt das Zeug, dass es angeschrieben ist. Das ist ja auch Wortschatzarbeit, sodass man wirklich, dass man sich selbst zurechtfindet und nicht ständig fragen muss, sie, darf ich das benutzen oder wo ist das, sondern sie sollen ja selbstständig auch unterwegs sein. Genau, das ist ein wichtiger Punkt. Dann braucht es aus meiner Sicht so ein Grundset von Bastelmaterial für Prototyping. Es muss gar nichts Weltbewegendes sein. Es kann Karton sein, es kann typische Recyclingmaterialien sein, es kann Heißleimpistolen sein. Also Bastelmaterial, um überhaupt mal eigene Gedanken aus dem Kopf praktisch in eine dreidimensionale Skizze zu gießen, wo man dann die Idee sichtbar machen kann. Darum geht es ja beim Making. Gedanken aus dem Kopf rausziehen, sichtbar machen und mit anderen austauschen. Und da brauchst du erstmal Material fürs Prototyping. Dann natürlich einfache Holzbearbeitungswerkzeuge und einfache Maschinen. Das muss nicht die Bandsäge sein. Das kann auch eine einfache Dekopiersäge sein. Ja, und für die digitale Fabrikation, also so die typische Making-Technologie, 3D-Drucker, Lasercutter und so, klar, gehört irgendwie auch mit dazu, aber es geht auch ohne. Und solche Sachen wie, dass man auch noch mehr in den Medien- und Informatikbereich reingeht, dass man eben mit Physical Computing Materialien arbeiten kann, also so Kleinstcomputer, Sensoren und Aktoren, wo ich dann interaktive Arrangements, Produkte herstellen kann. Damit braucht es eine Grundausstattung, wenn man eben in diesem Bereich Medieninformatik stärker auch reingehen will und nicht nur jetzt TTG oder NMG sich da bewegen möchte.
Ihr begleitet die Auschule und du hast sicher schon viel auch gesehen, wo das eingeführt haben, wo gestartet sind. Hast du dort vielleicht ein sehr gelungenes Beispiel in der Umsetzung gesehen und was ist dort besonders gelungen?
Die Schulen sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich. Tatsächlich, deswegen, man kann es gar nicht so auf den Punkt bringen und sagen, das ist jetzt ein gelungenes Projekt, sondern gelungen ist es immer dann, wenn es zu den spezifischen Bedingungen, die man dort an der Schule halt vorfindet. Wir haben ja jetzt in der Making-Erprobung Thurgau, das war so ein 3-Jahres-Projekt, wo wir 5 Schulen begleitet haben, die eben sehr, sehr unterschiedlich auch herangegangen sind an den Prozess. Manche haben es gleich am Anfang verbindlich gemacht für alle Lehrpersonen, andere haben eher gesagt, wir sammeln mal Erfahrungen, erstmal den so Freifach angeboten und gucken mal, was ist das überhaupt, wie fühlt sich das an und übertragen das dann in den Regelunterricht. Das war ganz unterschiedlich. Letztendlich kann man sagen, dass aber jede Schule bezogen auf ihre Situation und ihre Rahmenbedingungen das erfolgreich umgesetzt hat. So, also deswegen würde ich jetzt keine Schule besonders herausheben, weil alles hat auch Vor- und Nachteile. Also schon allein die Frage, gibt es eine Person, die als Maker-Teacher jetzt diesen Makerspace verantwortet oder macht es ein Team? Sind es mehrere Leute, die das zusammen machen? Sind es alle Lehrpersonen, die Making machen im Makerspace oder ist es nur eine ausgewählte Anzahl von Lehrpersonen, die dann im Team-Teaching mit den anderen arbeiten? Also da gibt es so viele unterschiedliche Ansätze, die alle gut sind, wenn es eben zu den entsprechenden Strukturen passt, die du an der Schule halt hast.
Und Schule Weinfelden sind ja eins von diesen Projekten gewesen. Und auf das kommen wir ja dann nachher noch ein bisschen genauer rein mit dem Fabian. Wenn die verschiedenen Punkte geklärt sind in der Vorphase, geht es an die erste von 5 Projektphasen am Making planen. Wie bei jedem Projekt braucht es auch da Leute, die das tragen und umsetzen. Wieso ist das Making-Team wichtig und wie stellt man das am sinnvollsten zusammen?
Making lebt von verschiedenen Perspektiven und Ideen. Insofern ist es wichtig, dass man das mit mehreren Personen gemeinsam entwickelt. Und da braucht es eben ein Team. Und das Team ist idealerweise natürlich so zusammengesetzt, dass die unterschiedlichen Zyklen vertreten sind, dass auch unterschiedliche Fachkulturen vertreten sind und eben nicht nur TTG oder NMG oder M&I, sondern auch die Sprachen, zum Beispiel Fremdsprachen oder Sport und Bewegung, Musik, dass man da auch schaut, dass man wirklich ein interdisziplinäres Team hat, um auch gemeinsam dann die Bedürfnisse auch abzuholen. Was braucht jetzt ein Musiker im Makerspace beispielsweise auch an ganz konkretem Equipment? Was möchte der da machen und wie stellt er sich das vor?
Also würde ich sagen, einerseits die Expertise, aber eben dann auch die Haltung. Also beides muss vertreten sein und müssen die Leute mitbringen.
Unbedingt, ja. Klar, also die Haltung ist vielleicht am Anfang noch nicht da. Also die Haltung muss auch, also es muss auch okay sein, diese Haltung erst zu entwickeln. Aber die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, also die Bereitschaft auf jetzt mehr Offenheit, eben auch in Aufgabenstellungen beispielsweise, das muss vorhanden sein.
Du hast ja auch gesagt, dass Partizipation sehr wichtig ist, einerseits von Schülerinnen und Schülern, aber eben auch Eltern und auswärtige Betriebe und so weiter. Wieso würdest du die unbedingt einbeziehen?
Bei den Eltern ist es wichtig, dass sie verstehen, was Making ist. Und zwar deswegen, die SchülerInnen bringen ja auch Sachen mit nach Hause vielleicht. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, ob man jetzt ein handwerklich gut oder perfekt gemachtes TTG-Werkstück mit nach Hause bringt oder eben ein Prototyp beim Making, wo es gar nicht jetzt so sehr ums Handwerk ging, sondern um die konzeptionelle Idee, dass eben nicht das Werkstück an sich praktisch die Leistung repräsentiert, sondern dass das nur eine Krücke ist, um sich sozusagen kognitiv auch Gedanken gemacht zu haben und sich selbst entwickelt zu haben. Und das muss man natürlich erklären, das muss man kommunizieren und sagen, was sind eigentlich die Anliegen dieser Maker Education? Woran zeigt sich dort auch der Lernerfolg? Und nur teilweise im Produkt oder vielleicht im Endprodukt nach vielen Iterationen und Prototypen zeigt sich der auch. Aber er zeigt sich vor allem in dem, was passiert in Gedanken, was wird kognitiv ausgelöst in der tiefen Struktur des Lernens. Und es zeigt sich eben auch dann, dass sie eben auch ganz stark anfangen, dann zu Hause mehr zu erzählen. Oh, heute habe ich in der Schule beim Making das gemacht und am Anfang hat es überhaupt nicht geklappt. Dann habe ich das probiert und es hat nicht geklappt. Dann habe ich dieses und jedes. Also das Storytelling, was dann da ausgelöst wird durch diese speziellen Lernprozesse, wo ich eben Fehler mache und daraus lernen, das ist anders oft. Deswegen muss man die Eltern ins Boot holen, dass sie verstehen, was steckt da eigentlich auch dahinter, dass sie das auch würdigen können und nicht jetzt anhand der Gedankenskizzen, dass es da keine negativen Einschätzungen zu Unrecht gibt.
Ja, das kann ich gut verstehen, dass sie eben nicht nur das Endprodukt anschauen, sondern eben, wie du auch gesagt hast, der ganze Prozess.
Ja, und was halt auch interessant ist oder was auch gut ist, dass natürlich Familienmitglieder auch ganz gute Unterstützer sind für solche Making-Prozesse. Dass man Leute mit reinholt, die vielleicht, also Pensionierte, die vielleicht auch handwerklichen Beruf gemacht haben früher, dass man die mit einbezieht und sagt, so, hier, Makerspace, komm doch, kannst du unterstützen. Die müssen dann auch lernen, dass man halt den Schülern nicht die Idee dann vorgibt und denen alles macht, sondern dass man sie halt dazu eher befähigt, selbst zu denken. Ist ja im Zeitalter von KI ganz wichtig, dass man selbst kritisch denkt und auch versteht, was man tut und warum was nicht funktioniert und so weiter. Da ist dann auch ganz interessant, eben diese Familienmitglieder auch mit einzubeziehen als Arbeitskräfte sozusagen, als pädagogische Begleitpersonen.
Wie sieht es aus mit der Finanzen? So ein Projekt hätte ja auch seinen Preis.
Stimmt, den hat's, aber den kann man selbst auch bestimmen, den Preis. Also ich muss nicht gleich mit der Deluxe-Variante starten. Was man, glaube ich, unterschätzt, ist, dass es Personalkosten gibt. Also wenn man jetzt sagt, man hat einen Makerspace, der muss betreut werden, da gibt's viel Technik auch zu warten, da gibt's Sachen auch zu ersetzen, da muss man sich ständig auch mit auseinandersetzen, die Ordnung muss gewahrt werden und so weiter. Das braucht Zeit und das braucht auch Personal. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, aber wenn man jetzt sagt, pro 100 SchülerInnen, würde ich sagen 20% Pensum für jemand, der praktisch diesen Makerspace einfach am Laufen hält. Unabhängig von schulinternen Weiterbildungen, unabhängig von Teamteaching und solchen Aufgaben, die ja dann auch noch mit dazu gehören, dass man also vielleicht Klassenlehrpersonen dabei berät, wie könnte man so ein bestimmtes Unterrichtsthema jetzt auf Making Art bearbeiten. Ich glaube, die Personalkosten, das muss man im Blick haben und das kann man auf jeden Fall jetzt nicht im normalen Berufsauftrag mit unterbringen. Da braucht es dann auch finanzielle Mittel. Bei der Technologie lässt sich sagen, viele Schulen haben so viel Technologie schon vor Ort, die muss man vielleicht nochmal anders neu zusammenstellen, vielleicht vielleicht mal gucken, was hat man alles noch in irgendwelchen Schränken, was vielleicht nicht benutzt wird. Das dann in den Makerspace, vielleicht noch eine Nähmaschine. Und da braucht es dann auch keine Klassensätze von Geräten, weil es wollen ja vielleicht auch nicht alle gleichzeitig mit der Nähmaschine arbeiten. Mhm. So reicht vielleicht eine oder zwei. Und so hat man eigentlich schon oft, wenn man genau guckt in der Schule, eine gewisse Grundausstattung, um eben so Prototyping zu machen. Das kann man dann noch ergänzen mit 3D-Druckern. Die gibt es mittlerweile ja auch relativ günstig. Ja, man hat es selber in der Hand, wie viel Geld man da ausgeben will. Und wie gesagt, man muss jetzt nicht die Agentur beauftragen oder ein Designstudio für viel Geld, sich das dann fix und fertig da reinstellen zu lassen, sondern man kann auch mit einfachen Mitteln hier bei uns im Makerspace, wir haben die ganzen Möbel und Sachen, sind Secondhand oder wir haben sie selber gebaut. Und das soll der Raum ja auch ein Stück weit zum Ausdruck bringen, dass hier was selber gebaut wird. Ja, weil wenn alles perfekt ist, traue ich mich vielleicht gar nicht überhaupt anzufangen, weil ich denke, ja, diesen Standard werde ich eh nicht erreichen. Also der Do-it-yourself-Charakter müsste in diesem Makerspace aus allen Poren einem entgegenschlagen, um sich da auch so ein bisschen inspiriert zu fühlen.
Ja, cool. Also bei euch ist das definitiv so. Eben, man hat gerade Lust, man sieht auch so vieles. Vieles ist sichtbar und ich glaube, das macht ja auch dann Lust, die Sachen auszuprobieren. Oder man denkt wieder, ah, das gibt es ja auch noch. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Auf jeden Fall, ja, das ist echt wichtig.
Wir hören uns jetzt zusammen Kinder an. Ich habe sie gefragt, was ein Makerspace ist und was ihr Makerspace alles bietet.
Ein Makerspace ist eigentlich ein Raum, wo man einfach kann etwas entwickeln kann, was es noch nicht gibt oder etwas, was es schon gibt, nochmal selber die Technik herausfinden.
Es ist so wie ein 3D-Drucker, ein Lasercutter, eine Lötstation, wo man so kann eigene Projekte machen kann. Und es wird einem immer erklärt oder es hat Bücher, die du kannst lesen und dann ist es eigentlich richtig einfach, das einfach so ein cooles Projekt zu machen.
Ein Makerspace ist so ein Raum, wo man halt Lötstationen und so gibt, wo man auch manchmal mit einer Lehrerin oder mit dem TTG Sachen macht, wenn man nicht im Werkraum ist.
In einem Makerspace kann man Sachen basteln und machen. Und es kommen mega viele Kinder, die Lust haben.
Ich glaube, im Makerspace werden so grössere Projekte gemacht als im Unterricht.
So verschiedenste Baumaschinen, so Teilerschleifmaschinen, Handschleifmaschinen, und hat Hammer, Handsägen, elektrische Sägen. Hat alles, was du irgendwie brauchst, Nägel, Schrauben, was auch immer.
Beim Lasercutter kannst du dein Holz zuerst zusammenschneiden und dann überall lasern. Und beim 3D-Drucker ist es, dass du einfach die Schnüre reinlegst und dann kannst du eigentlich losdrucken, das, was du willst.
Geradeaus hat es eine Holzwerkstatt und ein Holzlager. Und wenn man dann rechts geht, dann kommt man so ein Hauptraum mit einem grossen Gruppentisch in der Mitte, wo einmal die meisten Kinder zusammensitzen und Sachen entwickeln. Wenn man dann links geht, kommt man eigentlich so in einen Raum mit der grösseren Maschine, mit meinem Lasercutter und dem 3D-Drucker. Und wenn man vom Hauptraum rechts geht, dann kommt man eigentlich so in so einen Sprechungsraum, was ein Sofa hat und eine Bühne, wo man auch einen Film machen kann. Wenn man von dort wieder rechts geht, kommt man eigentlich ins Materiallager, wo alle Kisten der Kinder gelagert sind.
Also sehr schön, was die Kinder gesagt haben. Das sind jetzt tatsächlich alles Kinder gewesen, die einen Makerspace an ihrer Schule haben. Björn, was ist dir durch den Kopf, den du jetzt so zugelassen hast?
Ich höre eben ganz viel Motivation und Begeisterung. Also sei es jetzt durch Geräte oder sei es, dass man den Freiraum hat, was zu entwickeln oder kreativ zu sein. Und das ist tatsächlich so. Wir haben das auch untersucht. Das ist motivierend. Making ist motivierend. Nicht nur, wenn man es einmal macht, sondern je öfter man es macht, desto motivierter sind die Kinder und Jugendlichen und desto mehr denken sie auch, hätten sie selbst was gelernt. Sie müssen auch selbst erstmal erkennen, dass es eben nicht nur ums Produkt geht, sondern um das, was bei der Entstehung des Produkts bei einem selbst passiert. Das sehen viele und schätzen auch ihre eigenen Lernprozesse. Und der Makerspace, der hat ja auf der didaktischen Oberfläche ganz viele attraktive Sachen, die so ein bisschen catchy sind und die so ein bisschen auch die Begeisterung anregen, was man auch gehört hat bei den Kindern. Das ist ein wichtiger Punkt, aber es ist eben auch zum Glück nicht der einzige Punkt, der da auch immer wieder benannt wird, sondern eben Selbstwirksamkeit, das eigene, die intrinsische Motivation, Sachen sich auszusuchen und Sachen zu machen, das schätzen die natürlich sehr und das schafft auch Motivation, um nachher dazuzulernen. Weil wenn ich dann was nicht umsetzen kann, aber es unbedingt will, dann bin ich auch bereit, ganz gezielt was zu lernen. Also wie lötet man beispielsweise? Vielleicht wäre ich in meinem Leben nie mit Löten in Verbindung gekommen, aber hier brauche ich es, also bin ich bereit, es zu lernen. Also ich lerne es nicht auf Halde, sondern ich lerne es dann, wenn ich es brauche. Und das ist natürlich sehr, sehr selbstwirksam und sehr motivierend.
Wir haben jetzt Making gestartet und geplant. Jetzt muss Making konzipiert werden, also eine gemeinsame Vision erarbeitet und in den schulischen Alltag integriert werden. Ich habe im Handbuch gelesen, dass man nicht mit den Geräten starten soll, sondern mit der Pädagogik. Wieso ist das so zentral?
Ja, die Schule ist kein Gerätepark in erster Linie, sondern eine Lernumgebung, wo Bildung passiert, die pädagogisch gerahmt ist. Insofern macht es natürlich Sinn, bevor man jetzt irgendwelche Technik anschafft, erstmal zu überlegen, mit welchem Ziel schaffe ich das an? Was soll mit dieser Technik passieren? Wozu brauche ich das? Welche Lernprozesse will ich damit ermöglichen oder unterstützen, bevor ich dann eben mir irgendwas reinstelle, was ich letztendlich nicht brauche, was dann nur veraltet, irgendwie dann rumliegt und eigentlich im Grunde eine Fehlinvestition ist. Also ganz klar würde ich das von meinen pädagogischen Anliegen ausgehen, würde ich dann entscheiden, das und das brauche ich vielleicht, das hat Priorität, das und das brauche ich vielleicht nicht. Und dann ist natürlich schon auch wichtig, dass man diese Technologie auch so ein bisschen kennt. Also gerade jetzt beim 3D-Drucker, man muss halt wissen, dass 3D-Drucker relativ langsam sind jetzt im Vergleich zu Lasercuttern. Das heißt, eigentlich bräuchte es dann mehr 3D-Drucker als Lasercutter, dass ich mit mehreren Schülern die Projekte einfach auch in einer vernünftigen Zeit dann auch realisiert bekomme. Also braucht auch so ein bisschen Fach-Know-how, was die Technologie angeht und ein gewisses Verständnis dafür. Aber entscheidend ist der pädagogische Rahmen dafür. Und damit meine ich wohlgemerkt nicht die alte Mehrwertdebatte nach dem Motto, man darf es nur einsetzen, wenn es einen Mehrwert gibt. Das ist Quatsch, weil natürlich allein sich mit Technologie auseinanderzusetzen, mit Gestaltungstechnologie, um was umzusetzen damit, um mit Technologie zu gestalten und aber auch im Fall von Hardware auch Technologie selbst zu gestalten, ist einfach eine wichtige Kompetenz eben für eine ungewisse Zukunft, das zu können oder das zumindest, dass einem das nicht fremd ist. Und insofern ist Technologie nicht nur ein didaktisches Mittel im Sinne eines Mehrwerts, sondern es ist tatsächlich ein ernstzunehmender Bildungsgegenstand, mit dem man sich auseinandersetzen muss, möglichst kritisch und kreativ.
Du redest jetzt gerade von Didaktik und Pädagogik. Ist Making im Lehrplan 21 verankert?
Ja, wenn man das Stichwort eingibt, dann kommen 122 Treffer. Nee, also der Begriff Making ist natürlich nicht verankert, aber Making deckt vieles ab, was an Kompetenzen auch in unterschiedlichen Fächern, damit meine ich nicht nur TTG, was natürlich extrem anschlussfähig ist an Making, aber auch in anderen Fächern, was anschlussfähig ist, auch was überfachliche Kompetenzen betrifft und was auch solche Querschnittskompetenzen betrifft, wie zum Beispiel Bildung für nachhaltige Entwicklung. Das hat auch ganz viel mit Making zu tun. Also ich lehne mich aus dem Fenster, aber ich würde mal sagen, 80% der Kompetenzen, die im Lehrplan stehen, lassen sich auf die ein oder andere Art beim Making entweder vertiefen oder tatsächlich erwerben.
Jetzt ist Making kein Schulfach, es braucht also eine integrative Lösung. Welche Möglichkeiten gibt es zum Making in Schulalltag beziehungsweise vielleicht auch in den Stundenplan zu integrieren?
Ja, die Schulen haben da unterschiedliche Strategien, was so ganz beliebt ist, weil es halt einfach ist, dass man so eventartige Geschichten macht, wie jetzt Making Days oder Maker Weeks, wo man mal sagt, so eine Klasse oder so macht es ja praktisch mal am Stück. Making, da muss ich den Stundenplan nicht auflösen, deswegen muss ich halt die Woche irgendwie reinpressen. Das geht noch irgendwie. Dann gibt es viele Schulen, die einfach sagen, wir machen so ein Freifachangebot oder wir haben so einen Wahlbereich, wo man sich auch vertiefen kann, wo man auch auswählen kann und da kommt einfach Making als Variante noch dazu. Vielleicht als Ergänzung zum TTG wird das auch oft gemacht, dass dann Making-Aspekte dort ganz stark mit reinkommen. Dann gibt es auch Schulen, die sagen, wir sind sehr stark interdisziplinär unterwegs und es gibt ja Skandinavien oder auch in den USA gibt es ganz stark diese STEAM Education, das was bei uns eigentlich MINT ist. STEAM Education verbindet eben das klassische Naturwissenschaftliche auch mit dem Künstlerischen oder dem Sprachlichen, um auch beispielsweise nochmal andere Zielgruppen abzuholen, die sich vielleicht nicht so für Technologie interessieren, aber die interessiert sich dann vielleicht schon, wenn sie das Gefühl haben, ich kann mit Technologie Kunst machen oder ich kann was für die Natur Gutes tun mit Technologie. Das ist ein ganz anderer Zugang, wie wenn ich jetzt nur die reine Technologie lerne, wo ich gar nicht weiß, für was ist das oder es interessiert mich vielleicht gar nicht. Aber ich interessiere mich dann, wenn es mich handlungsfähig macht für irgendwas. Ja, und sonst kann ich natürlich in jedem einzelnen Unterricht Making-Elemente einbauen. Einfach indem ich didaktisch bescheiden vorgehe, nicht alle Probleme aus dem Weg räume, damit sie dann effizient lernen, sondern bewusst auch Stolpersteine einbaue, bewusst auch sage, hey, macht Fehler. Ich möchte, dass ihr Fehler macht. Fehler sind das eigentlich Spannende, weil wenn ihr nachher eure Fehler miteinander teilt, haben wir unterm Strich viel mehr gelernt, als wenn wir nur Kompetenz simulieren praktisch und die ganze Zeit so tun, als könnten wir alles. Das ist weniger spannend. Aber es ist ja interessant, was passiert eigentlich in den Gedanken? Was passiert da hinter der Oberfläche des Perfekten? Da sind ja die interessanten Bildungsanstöße und Irritationen und das, wo man Sachen nachgehen kann. Das kann man in jedem Unterricht machen. Und da sind wir dann halt wieder am Anfang bei der Haltung. Welche Haltung habe ich da auch als Lehrperson? Sehe ich mich als Wissensvermittler oder sehe ich mich da in einer anderen Funktion?
Beim Making konzipieren gehört auch dazu, dass man die Rolle muss klären. Wer ist denn offiziell für die Zeit verantwortlich? Sind das jetzt Klassenlehrpersonen oder sind das Maker-Teacher? Oder ist es vielleicht sogar eine Form von Team-Teaching? Wie erlebst du das?
Ich erlebe das ganz unterschiedlich. Es gibt Schulen, die haben einfach Maker-Teacher beschäftigt, der dann diesen ganzen Making-Bereich mehr oder weniger alleine wuppt, da ganz viel macht, ganz viele Angebote macht für die SchülerInnen, aber auch für Lehrpersonen Weiterbildungen oder Lehrpersonen berät, vielleicht bei der Vorbereitung von Making-Projekten. Sowas gibt's. Dann gibt's aber auch den Team-Teaching-Ansatz, dass man also Lehrpersonen aus verschiedenen Fächern zusammennimmt, so als interdisziplinäres Experiment und sagt hier, Französisch und Sport, macht mal ein Making-Projekt zusammen. Und es gibt auch Schulen, die haben ein Maker-Team, das auch gemeinsam den Makerspace betreut, bespielt, dort auch Angebote macht. Und es gibt Schulen, wo es keine herausgehobene Person gibt, die jetzt Making macht, sondern wo man das wirklich als Schulhausteam den Makerspace nutzt und dort halt je nach Bedarf dann Making-Aktivitäten mit seiner Klasse macht.
Also wenn ich jetzt dir über all die drei Punkte, die wir miteinander besprochen haben, zulasse, dann merke ich, es gibt wie nicht ein, wie soll ich sagen, ein fixfertiges Projekt, das man jetzt so kann umsetzen kann, sondern es ist wirklich sehr individuell auf die eigene Schule, auf die Lehrpersonen, die man hat, auf die Haltung, die man hat, auch die Räumlichkeit und das Material, das zur Verfügung gestellt, eigentlich sein eigenes Projekt daraus zu machen. Also man ist da sehr frei, wenn ich das richtig raushöre. Mhm,
das ist richtig. Wichtig ist nur, dass man sich als Schule oder als Schulhausteam dann auch bewusst dazu committet. Dass man auch sagt, okay, Making ist für uns das und das und das. Das ist uns wichtig. Das wollen wir auch nach vorne bringen als Team. Gerade wenn es jetzt darum geht, eine Fehlerkultur, eine positive Fehlerkultur zu etablieren, bringt es halt nichts, wenn es nur eine Lehrperson macht. Das hat keinen Impact auf die gesamte Schulhauskultur, sondern da braucht es halt wirklich mehrere, die das auch gemeinsam tragen. Weil dann kommt es auch bei den SchülerInnen an, dann kommt es auch bei den Eltern an. Und die muss ich ja letztendlich da auch erreichen, damit das Ganze dann auch stimmig in sich auch funktioniert.
Bevor ich weiter nach Wiefelden reise, hast du abschließend noch etwas, wo du der Lehrperson oder auch der Schule möchtest, noch mit auf den Weg geben in diesem Zusammenhang?
Ja, für die, die vielleicht noch nicht sich mit Making beschäftigt haben, was ich immer merke, ist, dass Maker Education auch eine super attraktive Sache ist für Lehrpersonen. Making macht nicht nur den SchülerInnen Spaß, sondern eben auch den Lehrpersonen. Wir sehen tatsächlich, dass Lehrpersonen einen ganz starken Sinn darin sehen, Making-Prozesse zu begleiten, weil sie lernen die SchülerInnen anders kennen. Sie sehen, da steckt auch ganz viel Potenzial, was sie vielleicht im normalen Setting gar nicht so zeigen können, wo sie dann plötzlich eben die SchülerInnen ganz anders kennenlernen. Das macht einfach Spaß. Es ist auch so, man kann auch eigene Interessen beim Making nachgehen. Man muss auch nicht alles können. Man kann sich auch spezialisieren vielleicht in einen Bereich, der einem liegt oder der einen interessiert und dann mit anderen Lehrpersonen gemeinsam die verschiedenen Felder beackern. Das wollte ich noch sagen. Und vielleicht noch als letztes noch, man muss auch mit sich selbst ein bisschen Geduld haben. Also Making an der Schule einzuführen, ist nicht in 2 Wochen passiert, sondern das ist eben ein Prozess von 3 bis 4 Jahren, würde ich mal schätzen. Das ist aber ein Prozess, der sich lohnt, weil nach diesen 3, 4 Jahren, wenn es dann mal läuft, ist es auf jeden Fall ein Gewinn für die Schülerinnen und Schüler und für die Schule und für die Bildung insgesamt.
Björn, danke für das informative Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Ja, sehr gern. Hat Spaß gemacht. Danke.
Von der PH Thurgau geht es jetzt weiter in Makerspace in Wiefelden. Der Makerspace ist in Kooperation mit der PH Thurgau entstanden. Für den Gesprächsteil sitzt jetzt der Fabian Egger vor mir. Merci vielmals, dass auch du dir heute Zeit nimmst.
Sehr gern. Vielen herzlichen Dank fürs Kommen.
Du hast 2007 die Ausbildung an der PH Thurgau gemacht und bist dann 14 Jahre Klassenlehrer gewesen. Mit dem Bau von einer neuen Schulhaus ist dann die Idee von einem Makerspace entstanden. In einem Bildungssemester hast du ein Konzept entwickelt und anschliessend das Projekt an eurer Schule umgesetzt. Mittlerweile ist aus dem Raum eine Fabrikhalle geworden. Rund 45 Klassen vom Kindergarten bis zur 6. Klasse haben die Möglichkeit, regelmässig in Makerspace zu kommen. Du bist der Leiter und zu 100% Maker-Teacher. Von der Klassenlehrperson zum Maker-Teacher, wie ist es dazu gekommen?
Das war so, dass ich schon immer ein bisschen unterrichtet habe in dieser Art, dass ich mit den Kindern viele Ideen gesammelt habe und dann, wenn der neue Jahrgang kam, ist, wieder so Ideen den Kindern gespiegelt habe, wieder neue Ideen daraus sind. Ich habe immer Freude gehabt, wenn die Teile, die ich geplant habe, ergänzt worden ist mit den Ideen der Kinder eigentlich. Und dann hat der Schulleiter bei mir mal ein bisschen reingeschaut und gemerkt, ich unterrichte in dem Stil. Und dann ist es darum gegangen, dass eben jemand gesucht hat, der dann das Ganze leitet und überhaupt aufbaut. Und dann bin ich dort reingerutscht. Ein Stück weit. Ich durfte dann eben mein Bildungssemester einsetzen für das und durfte dann auch ein Probequartal haben und das Ganze mal probieren. Hat die Konzept. Ja, ich hatte zuerst gedacht, ich hätte vielleicht 50-50 Klassenlehrer und da. Aber sie haben dann gesagt, ich könnte 100% machen. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, coole Sache, sehr gern. Dort war ich wirklich recht überrascht gewesen, was sie mich gefragt haben. Wow, okay, bin dabei.
Schön. Mit dem Björn, den du ja gut kennst, er hat dich im Bildungssemester unterstützt und begleitet und auch hier beim Makerspace. Mit dem habe ich die erste Phase besprochen. Mit dir möchte ich jetzt die drei weiteren Phasen besprechen. Jetzt wird es nämlich ein bisschen konkreter. Es geht um Making umsetzen. Das Konzept steht, die Finanzen sind um und das Team ist motiviert. Ich gehe davon aus, dass jetzt der Makerspace zentral wird. Wie geht man da vor?
Also eigentlich sind ja jetzt die wichtigsten Sachen schon gegeben. Also wenn man nur schon ein Konzept hat, dann hat man eigentlich schon recht viel erreicht. Also was ich beobachte bei den Schulen, die ich da begleite, ist eher, dass die ihre Konzepte gerade schon recht gross verankern und gerade schon Montag bis Freitag wollen Full Making machen und dann tun ich ein bisschen bremsen und sage, überbordet euch selber und überfordert euch nicht. Fangt dort an, wo ihr euch wohlfühlt. Aber ich habe gesagt, wenn ein Konzept steht, Raum, finde ich sehr wichtig. Auch wenn natürlich der Making Spirit nicht immer ein Raum vorhanden sein und schon gar nicht so riesen Halle wir da haben, ist es gleich nicht schlecht, wenn man einen Raum hat, wo das Ganze immer wieder einfach stattfindet und nach Hause getragen kann werden, haben wir bei uns jetzt beobachtet.
Mhm.
Und dann, was ich auch stark propagiere, ist eben jemand, der das Ganze kuratiert und leitet. Und das ist jetzt in den Schulen, die ich jetzt kenne, ist das ganz unterschiedlich. Also bei uns ist es 100% eine Stelle, die geschaffen wurde, ist eben meine. Es betrifft aber auch 900 Schulkinder. Und darum, wenn ich in eine Schule gehe, dann sage ich einmal, versucht jemand irgendwo abzukommandieren, einzustellen für das, für 300 Schulkinder vielleicht zu 30% stellen. Jemand, der das Ganze irgendwo bündelt und in der Hand hat.
Wenn man jetzt so einen Raum hat, also der ist rum, was gibt es für Prinzipien oder was ist wichtig, wo man muss beachten, wenn man den Raum einrichtet?
Also jetzt mal gerade für die ganze Hardware-Einrichtung. Da kann man sich natürlich dumm und dämlich Geld ausgeben.
Mhm.
Im Prinzip langen da einfach Karton und Kleber oder eben Heißleim oder so. Also es geht ja nicht in erster Linie darum, dass der Megaspace am besten ist, wo jetzt am meisten investiert hat in die Ausstattung, sondern dass eigentlich dort das am lässigsten ist, wo Kinder können ihre Projekte angehen und wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich ausleben können hinsichtlich ihren Ideen, die sie haben und Projektschritte. Darum hätte ich jetzt gesagt, eben mal irgendwo bescheiden anfangen und auch schauen, was ist im Team überhaupt für Ressourcen rum. Es kann natürlich sein, dass es Schulhaus gibt, wo sich TV-Lehrpersonen für das begeistert. Und dann hätte ich gesagt, gib mir selber jetzt eher den Fokus, oder? Der ist jetzt bei mir ein bisschen stiefmütterlich, der TV-Ecke, weil ich einfach selber dort nicht so wahnsinnig traue oder halt auf sehr altes Wissen müsste zugreifen. Da habe ich mich schon lange überholt. Grundsätzlich eben, ein Karton ist sicher das Material der Wahl. Und ein Lasercutter finde ich wirklich auch recht lässig. Er leitet Kinder so ein bisschen an, es digitale Fabrizieren, was wirklich cool ist. Also mal etwas kreieren, dann kopieren, verändern, nochmal ausdrucken und so, ja.
Ich habe jetzt ja dürfen zwei Stunden reinschauen mit Kindern, die ja auch da gewesen sind. Was mega faszinierend gefunden. Und ich habe auch gesehen, dass es so verschiedene Stationen gibt, alles mega gut angeschrieben ist und Anleitungen gibt und so weiter. Wie wichtig ist Ordnung und die Einrichtung, dass das so Stationen sind?
Das ist recht wichtig, weil wenn die Kinder wissen, wo wer ist, dann hast du gerade mal 90% weniger Fragen. Weil die häufigste Frage ist, Sirika, wo ist der, wo ist der? Da werde ich recht oft gefragt. Und wenn sie mal ein bisschen wissen und sich auskennen oder können rasch lesen, wo wer ist, dann ist es auch einfacher. Und wenn sie vielleicht nimmt Japan-Säge, dann gehen sie lesen, welches ist denn überhaupt die Japan-Säge von den drei verschiedenen Sägemöglichkeiten, die wir haben. Aber wenn man jetzt den Megaspace in Zeitraffer betrachtet, dann wirst du eigentlich wie so ein Pulsieren von Chaos und Ordnung bemerken. Also nach einer Doppelstunde mit Erst-Zweiklässler sieht das zum Teil sehr kreativ aus. Sagen wir mal positiv ausgedrückt. Aber ich habe gesagt, es ist auch für den, der den Megaspace betritt, wichtig, dass nicht eine blanke Ordnung herrscht.
Mhm.
Das verbinde ich meistens so ein bisschen mit so ein bisschen Unkreativität, sondern dass so ein bisschen was Inspirierendes von der Decke hängt und man das Zeug auch anfassen und einschalten kann. Das hilft den Kindern meistens mehr als jede Anleitung eigentlich. Es war ja so, dass wir den Megaspace aufgebaut haben vor eben 4 Jahren mittlerweile, das war ja in einem leeren Raum gewesen, wirklich nicht gross. Und dort habe ich auch, als ich die erste Klasse hatte, und eben so erzählt und so, eben jetzt hier machen und ja, jetzt go, Kinder. Und dann habe ich fragend die Augen angeschaut, so, was muss ich oder was darf ich jetzt da? Und irgendwie, bis dann da wirklich mal eben, also ein bisschen anfangen hat, leben mit einer gewissen Ausstellung, die auch daraus wird. Das ist ja eigentlich nicht nur der Raum, der bespielt wird, sondern es ist schon bespielt worden, was dann eben wiederum, wie das Ideen-Ping-Pong am Anfang gesagt hat, auf die neuen Kinder auswirkt. Oder? Also es ist total faszinierend zu beobachten, wie da mit der Zeit der Raum eigentlich immer auch, eben als wegen dritter Pädagoge, sagt man drauf, so schön, auch wirkt auf Kinder, auch jetzt wieder.
Wer kümmert sich denn um den Raum? Also du hast jetzt gerade gesagt, es kann sehr chaotisch werden, muss aber dann eben auch wieder aufgeräumt werden, Sachen, die wieder wahrscheinlich nachher bestellt werden und so weiter. Ist das jetzt deine Aufgabe oder hilft dir da jemand? Wie wird das umgesetzt?
Eigentlich wäre es ja die Aufgabe von den Kindern, die das Chaos auch machen. Aber die fühlen sich dann zum Teil gar nicht so angesprochen. Der Raum ist halt auch recht gross. Also vielfach entdecke ich dann auch irgendwie, nachdem ich es rausgeschickt habe, ah nein, der Robin hat dort hinten geschafft, das ist ja alles voll Segment. Ja, und dann mache ich es halt rasch selber. Und am Freitagnachmittag kommt eben ein Zivildienstleistender da und den räumen wir zusammen zum Teil ein bisschen auf. Aber es ist schon, ja, alles um mich liegen lassen und so auf die pure Kreativität setzen, wird dann auch wieder eine Gefahr. Also ich glaube, dann irgendwie wird es völlig verkeilen. Ich finde es schon immer wieder mal wichtig, einfach die Sachen irgendwo zu ordnen oder auch recyceln und ja, wieder Platz machen für neue Ideen sozusagen im wahrsten Sinn.
Wir haben ja vorher auch noch mit deinem Schulleiter geredet. Kannst du vielleicht noch ein bisschen erzählen, wie das jetzt bei euch in der Schule umgesetzt worden ist, dass ihr heute in dieser Fabrikhalle sind, da den Makerspace habt, vielleicht für die, die zulassen, eine kleine Vorstellung davon bekommen, ja, wie der Alltag da aussieht.
Das war so, wir haben einen Neubau geplant. Der Schulleiter hat dann wie das Motto gehabt, dass er nicht will, 1:1 Copy-Paste vom Alten einfach aufs Neue, sondern dass er irgendwie noch will, etwas Neues drin hat und hat dann eben verfügt, dass der eine Materialraum zu einem Megaspace geworden ist, in dem einfach eine Wand ein bisschen verschoben hat. Der wäre irgendwie 3 Meter breite Materialraum gewesen und nachher ist er dann schlussendlich 6 Meter oder 7 Meter breit gewesen. Das war der Grundpfeiler gewesen. Und das Coole ist, dass er nie gesagt hat, schau, es muss genau so und so laufen, es muss von Anfang an genau so und so sein, sondern hat eigentlich wie auch im Making-Gedanken entsprechend gesagt, wir starten und schauen, was aus entstehen und passen da, wo wir haben, immer gerade die Gegebenheiten an. Mhm. Das war eigentlich recht wertvoll gewesen. Und so haben wir es dann schlussendlich auch hier gemacht. Wir haben dann Unterstützung bekommen vom Kanton. Wir sind 5 Schulen gewesen, die gestartet haben mit Megaspaces. Und wir haben dann das Glück gehabt, bei meinem Bildungssemester, wo ich einsetzen für das. Aber auch, dass wir eine Stiftung haben, die uns dann geholfen hat, das Ganze in die grosse Halle zu verlagern. Wir haben schlussendlich dann gesehen, haben, dass die 900 Schulkinder, die wir haben, komplett Fan sind von dem Ganzen. Und eigentlich der Raum immer aus einem Netz geplatzt ist. Und ursprünglich ist die Idee, dass man jedem von diesen 3 Schulzentren so aus dem Fairness-Gedanken aus einen Megaspace einrichtet, aber mit verschiedenen Schwerpunkten. Eben einen würde mehr musisch, Theater gewesen, einen würde mehr Natur und der würde technisch ein Megaspace gewesen bei uns im Schulzentrum. Und dann haben wir dann gesagt, weil die keinen Platz haben für die Räume, tun wir alle hier aussen anlagern. Darum ist es ein bisschen grösser geworden und darum haben wir jetzt die Vielfalt, die wir haben, in diesen 3 Megaspaces, kleine, haben wir noch in den grossen transferiert. Mhm.
Mich würde noch interessieren, wie jetzt die Kinder hierher kommen können und bei dir eben können hier Making machen. Wie läuft das ab?
Die Kinder haben verschiedene Wege, um da hingelangen. Einerseits sind es Klassenlehrpersonen, die Kinder, also einfach die ganze Klasse anmelden. Und dann sind sie entweder dabei oder schicken die Halbklasse. Das ist dann ganz unterschiedlich. Da überlohne ich auch die Lehrpersonen. Die Lehrpersonen können auswählen aus verschiedenen Making-Aktivitäten. Zum Beispiel, wir bauen das aus Karten und aus bestimmten Materialien. Oder wir machen konzentriert auf digitale Fabrikation, also 3D-Druck, Laser. Oder wir machen freies Making. Dann gefällt es mir am besten, weil dann ist die intrinsische Motivation im allergrößten für die Kinder. Dann der zweite Weg ist, dass die Eltern Kind im Freifach anmelden. Und ich schaue einmal, wenn viele Lehrpersonen eingeschrieben sind, dann kann ich eher weniger Freifach ausschreiben. Mhm. Und umgekehrt, wenn jetzt weniger Lehrpersonen da sind mit ihren Halbklassen, dann kann ich eh viel Freifach ausschreiben. Und dann haben wir das Förderprogramm am Freitagmorgen, wo Lehrpersonen einzelne Kinder für ein halbes Jahr da schicken für 2 Lektionen. Ich nenne es extra Affinitätsförderung und nicht Begabtenförderung, weil dann hast du auch Kinder dabei, die einfach affin sind, aber jetzt vielleicht nicht im Mathebuch irgendwie immer 2 Seiten weiter als der Rest der Klasse. Und einfach Kinder, die halt gern projektmäßig arbeiten und Freude und Affinität empfindet den Materialien da gegenüber und der Vorgehensweise vom projektartigen Arbeiten, genau. Ja, dann gibt's halt eben für die, die dann mehrfach kommen, die Kinder, gibt's noch die Möglichkeit, sich zum Mega-Teacher auszubilden. Die machen dann eine kleine Ausbildung, die dauert 2 Nachmittage. Und am 3. Nachmittag tun sie das Kind begleiten in einem Projekt von der Pike auf, also eigentlich von Ideensuchen bis Skizzen und dann die Idee präsentieren und das fertige Produkt in den Händen halten, sozusagen. Wenn die überhaupt jemals fertig. Das ist immer eine Sache. Aber einfach so ein Praktikum ist dann noch dabei. Und dann sind sie Mega-Teacher und dann können sie da auch im Freifach mithelfen.
Ja, mega lässig, dass Kinder auch wirklich so involviert werden. Und eben, wie du schon gesagt hast, ich habe heute Maker-Teacher kennengelernt von dir. Und du hörst sie nachher dran, aber bevor wir Kinder anlassen, gibt es noch wichtige Punkte, die man bei der Umsetzung muss beachten.
Ja, und zwar ist das die Projektverläufe. Da gibt's ja immer die Hype-Phase und dann gibt's das Tal der Tränen und dann gibt's Konsolidierung. Ich habe es jetzt bei uns ganz wertvoll gefunden, dass wir auch immer gewartet haben, bis der Hype abgeklungen ist und auch mal ertragt haben, dass vielleicht irgendwie im Freifach nur 5 Kinder statt 10 da gewesen sind oder vielleicht mal irgendwie jetzt nicht ratzfatz Ausbruch war mit Lehrpersonen und nicht gerade irgendwie wieder die nächste Änderung draufgehauen haben, sondern einfach mal auch das setzen lassen haben, sodass wir jetzt wie ein stetiges Angebot haben. Also da kann ich eigentlich recht empfehlen, dass sich da lohnt, auch mal eine Durchstrecke durchzustehen. Schon gewisse Anpassungen machen, aber in der Schule ist es eher mal der Fall, dass ein Projekt, das angegangen wird, zu schnell von einem neuen Projekt irgendwie abgelöst wird. Vielleicht magst du dich auch noch erinnern, wie lange wir noch sind. Und darum habe ich das schön gefunden, dass da wie als fester Bestandteil von unserer Schule geplant war von Anfang an und nicht als, wir schauen, wie es läuft, wenn es nicht läuft, wird es wieder eingestampft, sondern wir schauen, wie es läuft, wenn es nicht läuft, machen wir nötige Anpassungen, schauen mal, wie die wirken und lassen es einfach mal setzen, weil jetzt ist es schon so fester Bestandteil, dass ich zum Teil mit wenigen Mails gerade wieder kommen wieder Buchungen rein von Lehrpersonen, von Eltern und so, weil man einfach weiss, es gibt es. Das finde ich recht wichtig. Also da würde ich jetzt der Schule noch mitgehen. als wichtiger Punkt.
Also dem Ganzen auch ein bisschen Zeit
lassen. Ja, genau. Eben, ich sage, 4 Jahre haben jetzt mir gehabt, bis wir da, also natürlich muss nicht jeder eine ganze Halle haben, also, aber 4 Jahre jetzt wirklich durch, bis das so in dieser Maschinerie innen drin war, ist und verankert und genau.
Wir hören uns jetzt zusammen Kinder an. Ich habe sie gefragt, was ihnen am Makerspace gefällt und was die coolsten Sachen sind, die es da gibt.
Das Coolste ist, dass du eigentlich alles kannst machen, was du gerne willst. Und es ist eigentlich frei zugänglich. Das heisst, es ist richtig einfach und man hat es schnell mal gemacht.
Zum Beispiel in der Schule kannst du nicht einfach machen, was du willst. Du kannst nicht einfach deinen Kopf ausleeren und denken, was du denkst. Und da kannst du eigentlich gerade alles rauslassen und denken, was du machen willst, alles. Und kannst einfach Spass haben.
Ja, ich glaube, du hast auch zum Teil ein bisschen mehr deine eigene Kreativität zur Verfügung. Also du kannst selber ein Projekt wählen und so.
Ich finde es cool, dass man dort kann so frei sein kann und Lehrer offen sind für Projekte, die man machen will.
Man kann sich bewegen, man kann arbeiten, man kann werken, man kann machen. Und in der Schule ist halt, man hat ein Pult und man sitzt dort und man arbeitet an dem, was man will.
Man hat mehr Freiheit, also Lehrer schreiben gar nichts vor oder es wird am Schluss auch nicht bewertet oder so.
Ich würde sagen, das ist halt wie nicht so Zeitdruck, weil halt nicht die Lehrer sagen, ja, du hast von dann bis dann Zeit und dann muss halt fertig sein. Darum würde ich schon sagen, du kannst wie das Projekt auch besser umsetzen, vor allem sorgfältiger, weil du wie nicht so den Zeitdruck oder Stress hast.
Das Coolste ist wahrscheinlich wie so eine Rakete mit einem 3D-Drucker. Das war also meine allererste Kreation und hat sehr viel Spass gemacht.
Ich würde sagen, das hilft der Kreativität, weil es ist nicht einfach, man hockt die ganze Zeit vom Computer oder vom Tablet oder so und tut einfach die ganze Zeit Game, sondern man macht auch etwas, man lernt etwas, also Learning by Doing. Aus eigener Erfahrung kann man dann nachher auch weiter Sachen machen.
Das Coolste ist, dass man seine Träume verfolgen kann und das Spass macht einfach.
Ja, sehr schön zu sehen, was die Kinder erzählen und wie sie den Makerspace erleben. Wie erlebst du die Kinder, wenn sie da sind?
Ich erlebe, die Kinder, die zum ersten Mal da sind, sind sie meistens leicht verwirrt und versuchen mal irgendwo andocken, was kenne ich überhaupt schon. Mhm. Also einer hat mir mal ins Gesicht geschaut und der Kopf ist geradeaus gesagt, ich bin total überfordert, weil es einfach halt so viele Möglichkeiten gibt. In der zweiten Phase erlebe ich Kind, wie sie so ein bisschen eben von wegen konsolidiert, also ein bisschen runterkommen, runterfahren, entdecken, was möchte ich gerne machen, was kann ich überhaupt machen, zu was bin ich überhaupt in der Lage. Also das eine Kind hat ja gesagt, wir sind Träume verwirklichen. Also habe ich noch ganz spannende Gedanken gefunden. Es ist dann so, dass man da, vielleicht wenn man es jetzt so gehört hat, dann hat man vielleicht die Vorstellung, ja super, in einer Schule, wo man machen kann, würde es mir auch gut gehen, oder? So einfach ist es dann gleich nicht. Die Kinder müssen schon auch Skizzen und Konzepte erstellen, von dem, was sie machen und regelmäßig präsentieren, Rückschau halten und auf Portfolio-Basis festhalten, was habe ich gemacht, wie geht es weiter, wo bin ich gescheitert und so weiter. Aber ich finde es eigentlich schön, dass sie es gar nicht so wahrnehmen, dass es wie so on the go irgendwie dazugehört, das Ganze. Weil sonst würden wir eigentlich da nur basteln, oder? Mhm. Und es ist dann schon auch so, dass ich zum Teil darauf bestand, wenn ein Kind jetzt eine Idee angegangen hat, dass es auch bis da durch versucht, da irgendwo eine gewisse Resilienz an den Tag zu legen und das gleich noch fertig zu machen. Also eigentlich ist es ja Schule und sie kommen unfassbar motiviert da an. Also auch wenn wir jetzt in der Halbklasse irgendwie mal ein vorgehendes Thema oder so haben, es ist für sie einfach, aber da hätte man auch gewisse Zeit durch. Es ist für sie wie der Ort, wo auch wirkt. Und dass sie wissen, ich habe da in einem projektbasierten Rahmen grosse Freiheiten, die ich kann umsetzen kann.
Du hast jetzt schon gerade ein bisschen angesprochen, wie Unterricht da aussieht. Der läuft ja schon ein bisschen anders, er plant anders. Du hast schon ein paar Sachen angesprochen. Auch bewertet ihr anders, auf das möchte ich auf jeden Fall auch noch kommen. Wir sind somit bei der zweitletzten Phase bei Making Unterrichten. Du bist ja lange Klassenlehrer gewesen. Wie unterscheidet sich jetzt der Unterricht, den du heute machst, zu dem Unterricht, den du früher gemacht hast?
Ja, es ist natürlich relativ entkoppelt von den Lehrzielen vom Lehrplan. Selbst ist es so. Also die fachlichen. Da sind jetzt vor allem die überfachlichen Kompetenzen, wo man extrem Wert drauf legt. Mhm. Also die Kompetenzen bei Selbstständigkeit, Resilienz, Problemlösungsfähigkeit, Teamarbeit, Zusammenarbeit, das sind eigentlich die Kompetenzen, wo man da drauf Wert legen. Weniger fachliche Kompetenzen, wie jetzt irgendwie Englisch oder Lesen, Schreiben, Rechnen. Ich finde, im Idealfall ergänzt sich das Making mit dem Unterricht. Mhm. Und, oder es zahnt so ein bisschen zusammen, oder? Also sie lernen Lesen, Schreiben, Rechnen und können nachher das eigentlich benutzen wie als Werkzeug, um mehr überfachliche Kompetenzen dann schlussendlich zu arbeiten.
Was ja mega schön ist, dass Sie die Möglichkeit auch haben. Mich würde noch interessieren, jetzt, wie sieht denn dein Alltag jetzt da aus? Also jetzt unabhängig davon, ob das Kinder einzeln sind, die kommen, im Freiangebot oder jetzt auch Schulklassen. Was machst du, wie tust du vorbereiten?
Es kommt ganz darauf an, was sich die Lehrperson wünscht, oder? Also, was sie jetzt für eine Einheit ausgewählt hat. Wenn sie jetzt programmieren möchte lernen, dann muss ich mich schon wieder rasch reinfuchsen, die ganzen Geräte resetten, dann schauen, dass das Setting stimmt, dass alle Kabel da sind, dass Batterien klar sind von den Galliopis, heissen die. Und wenn jetzt ein Karton jemand wünscht, dann muss ich halt einfach Karton anschaffen oder Holz zum Beispiel, so in dem Sinn. Das sind so meine Vorbereitungsarbeiten. Ansonsten, wenn jetzt die Einheit dann losgeht, dann versuche ich mal so eine gewisse Phase den Kindern zu geben, wo sie sich mal ankommen, wo sie etwas probieren können. Dann sammeln wir Ideen aufgrund von dem, was wir erfahren haben und die austauschen. Und ich sage immer, der Peter darf die Idee von der Nora nehmen und so weiter. Also es kommt wirklich nicht darauf an. Es ist nicht scheuklappenmässig dein Ding. Oder ich kann zusammenarbeiten. Oder gegeneinander, dann wird es auch spannend. Und wenn sie die Idee haben, dann können sie skizzieren. Also sie geben dem Ganzen einen Titel, wie heisst denn mein Projekt, schreiben dann, wie gross wird, was für Materialien und so weiter. Also relativ konkret schon eigentlich. Es gibt dann auch Kinder, die schon von allein verschiedene Perspektiven sogar schon zeichnen. Also sie können es auch kneten. Oder wenn jemand zum Beispiel ein Modell baut oder so, dann zählt das auch für mich wie als Skizze. Und das ist wie der Startschuss dann. Also für mich ist so, nach der ersten eineinhalb Stunde, wo eine Klasse da ist, wenn sie dann auf ihrem Padlet alle ihre Skizze aufgeladen haben, dann haben sie wie so eine gewisse Verbindlichkeit auch für sich selber geschaffen. Und das ist so wieder, auf dem bauen wir wie eigentlich auf. Wir nehmen auch immer den Bezug drauf. Also wir schauen dann auch, da bist du gestartet bei deiner Skizze, jetzt bist du da und so, was meinst du, wie bist du unterwegs, was stimmt, was hast du über Bord gekippt, was hat schlichtweg nicht geklappt, wo bist du gerade konzentriert drauf. Und dann ist es mehr oder weniger ein bisschen Open-End, weil es geht ja da nicht um ich bin jetzt fertig. Das muss man den Kindern auch manchmal ein bisschen nehmen. Es geht um, was hast du Neues erfahren in dem Ganzen hinein? Wo könntest du jetzt da wieder zur Anwendung bringen?
Du hast vorhin von Einheiten geredet. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie lange kommen die Kinder denn hierher mit der Schulklasse oder als Klasse in die Zeit und wie oft?
Ja, ganz wunderbar. Eben, von wegen Programmieren, dort müssen sie schon, sag jetzt mal, 8 Wochen lang kommen. Oder vielleicht eine Projektwoche, haben wir auch schon gemacht. Also einfach so, ja, da brauchst du schon mehr Zeit, um überhaupt reinkommen und so. Und wenn jetzt jemand nur, also ja, vielleicht sag ich nur, wird mit Karton arbeiten oder so, dann langt im Prinzip eine Doppelstunde oder vielleicht 4. Es kommt immer darauf an, wie lange wollen sie den Einstieg haben, wollen sie noch eine Begutachtung am Schluss anfügen oder wie viel Wert legen sie aufs Portfolio, wo dort der Satz anfängt, grosse Punkt am Schluss und so weiter. Dann gebe ich dem Ganzen dann auch mehr Zeit. Oder ist für sie mehr der Erkenntnisgewinn wichtig, dann nachher können sie es drauf diktieren und nicht unbedingt tippen. Also es ist ganz unterschiedlich.
Eine Frage, die sich sicher viele Lehrpersonen stellen und halt in der Schule auch wichtig ist, wenn man viel Zeit bei dir verbringt oder da in Makerspace kommt, gibt es Bewertungen, gibt es Noten?
Kann man machen, ja, genau. Also die PH hat auf makerstars.org, meint die, haben sie auch, oder sie haben auch ein eigenes Padlet für da, haben sie x Bewertungskriterien, die sie fürs Making rausgegeben haben, wo aber immer auch den Fokus auf die Stärkung legen vom Kind. Da kannst du wie selber entscheiden, also überlasse auch den Lehrpersonen, ich bespreche das mit denen eigentlich, was willst du gern für eine Skalierungsform am Schluss? Es gibt Lehrpersonen, die sagen, Fabian, mach doch gerade eine Note bitte. Mhm. Und dann gibt es Lehrpersonen, die sagen, sie werden zu genug benoten, die braucht da jetzt da im Makerspace nicht unbedingt. Es gibt wirklich ein recht breites Band. Viele, und da finde ich vielleicht auch am sinnvollsten tun, auf den Prozess achten. Also ist der vollständig dokumentiert? Haben die Kinder den Erkenntnisgewinn auch so festgehalten, dass sie dann weiterhin können abprüfen oder vielleicht sogar andere Kinder können davon profitieren? Das ist so ein da. Also es findet sicher jeder seine Bewertung, wo man irgendwie kann skalieren kann. Und ich meine, sobald du Skalierung hast, kannst du im Grunde Noten setzen. Mhm. Aber bei unserer Schule ist jetzt schon eher die Tendenz, dass man so ein bisschen versucht, mehr formativ beurteilen als jetzt summativ, ja.
Gibt es noch etwas beim Making unterrichten, wo du noch mit auf den Weg geben
willst? Auch da wieder Zeit und Geduld haben mit den Kindern. Es gibt den Kindern, die recht lang unterwegs sind, bis sie dann ihre Idee haben, wo sie dann dran sind, wo sie sich dann festbissen. Es gibt Kinder, die wechseln von Idee zu Idee. Aber man kann da auch ja mit den Kindern besprechen. Schau, das ist schon die dritte Skizze, die du machst. Und es ist noch nicht irgendwie fertig. Also probieren wir doch nochmal Bezug nehmen auf das erste Modell und schauen dort, was dort vielleicht noch einfügen können. Und es bewährt sich auch, aber da gilt ja eigentlich wie allgemein, ich habe es vorhin im Grossen gesagt, die Konsolidierung. Wenn man das mal 2-3 Mal gemacht hat, dann ist der Output oder einfach das Outcome ganz anders, als wenn man es macht und dann verwirft, weil es halt gerade nicht geklappt hat. Als Beispiel eine Klasse, die sich jetzt eher gewöhnt ist, dass sie eben geführt werden, wenn man sie plötzlich so frei lässt, ist natürlich klar, dann artet das komplett aus. Mhm. Also dann sollte man vielleicht die Öffnung sanfter angehen. Jetzt Klassen, die zum dritten Mal da sind, innerhalb von ihrer Primarschulzeit, oder sind vielleicht die ersten Mal gekommen, dann in den dritten wieder und so, die gehen schon ganz anders vor, als wenn sie es zum ersten Mal gesehen haben. Mhm. Also kannst du wirklich profitieren auf die Erfahrungen, die sie gemacht haben. Sie wissen, wie das Vorgehen funktioniert, das mit dem Ideensuche ist für sie wirklich klar. Und einfach auch, dass man da schon frei ist, aber halt in den Etappen eigentlich arbeitet. Da sind wahrscheinlich auch wieder die überfachliche Kompetenz. Man merkt auch den Reifungsprozess bei den Kindern, wo sie da dann im Makerspace hinein. Also gerade jetzt die Klasse, die morgen kommt, die sind, ich sage, die sind ein Jahr da. Mhm. Einmal braucht die Lehrperson, gerade vorausschauend, hey, im Frühling komme ich dann wieder mit meiner Klasse. Und das ist für mich dann auch wirklich lässig, im Gegensatz zu einer frischen Klasse, die ganz neu und eben dann noch nie gehabt, wo ich immer schaue, wie könnte ich mit dieser Freiheit überhaupt umgehen. Das wäre auch wichtig in meinem Job dann schlussendlich. Das sind es die, die jetzt morgen kommen, die kann ich auch gut gehen lassen und machen lassen. Die gehen die Gruppe zusammen, die haben Ideen, aber sie sind nicht von Anfang an so gewesen. sein. Sie sind alle in das müssen einsteigen. Ja?
Wir gehen jetzt davon aus, dass der Makerspace läuft, aber wir wissen ja auch, dass Technologie, aber eben auch Bedürfnisse sich verändern und so ein Projekt ist ja nie richtig abgeschlossen. Du hast ja gesagt, es braucht Zeit, Weiterentwicklung und so weiter. Daher gibt es jetzt noch die letzte Phase, Making, Weiterentwickeln. Und Weiterentwickeln bedeutet ja auch eben reflektieren und evaluieren. Wie überprüft man, ob Making in der Schule wirklich funktioniert?
Ja, wir haben die PH, die ja das Ganze auch initiiert hat, in den 5 Schulen hat eine grosse Umfrage gemacht bei den Schülern, bei den Lehrpersonen und hat das mal so versucht, auf die gewisse Nenner zu bringen. Und dort ist weh auch vorgekommen, eben, dass überfachliche Kompetenzen gefördert werden, dass die miteinander auch wachsen. Also, dass man jetzt nicht zum Beispiel nur Selbstständigkeit fördern und sich die konzentrieren, sondern dass automatisch wie gewisse andere Überfachliche auch mitwachsen. Da haben sie herausgefunden, dass ein Mischangebot den grössten Lerneffekt hat. Also, wenn die Kinder zum Beispiel im Freifach kommen und dann plötzlich können sie in der Halbkasse gerade wieder ansaugen, dem, was gelernt haben. Oder dann werden sie vielleicht, weil sie dann so gut sind, im projektbasierten Arbeiten von der Lehrperson wieder in die Affinitätsförderung geschickt. Also, die Mischangebote. Und, dass es auch wie ein Raum für Mädchen und Buben gleichermaßen ist, oder allgemein eigentlich für alle. Das ist das Schöne im Makerspace. Es trifft dich ganz kurz noch in die Richtung schnell ab. Du hast wegen der Überprüfung gefragt. Die grösste Überprüfung ist eigentlich, dass der ganze Makerspace unter seinem Dach wahnsinnig viel vereint in Sachen Schulentwicklung, wo man dann wieder ausweisen kann, aber auch bei den Kindern am meisten wirkt. Also ich merke, dass bei Kindern, die regelmässig kommen, ein riesen Zuwachs an Kompetenzen. Das ist unglaublich, wie da manch einer oder manch eine am Anfang scheu hineinkommt und so. Und dann am Schluss gehen sie mit stolz geschwellter Brust als Mega-Teacher raus und gerade irgendwie ein Kind begleitet beim Projekt. Also ich merke so die Zuwächse, ich merke es bei den einzelnen Kindern, eben, und das ist das Schöne daran, egal ob irgendwie auf dem Spektrum nehmt oder so, also es kann wirklich jeder da rein andocken. Es ist jetzt nicht irgendwie ein spezifisches Angebot für diesen Typ Kind, sondern es findet wirklich jeder seinen Anschluss da rein. Also ich habe Kinder, die wirklich da merkst, hoppala, da ist offenbar irgendeine Wut rum, dann nimmt sie ja schon ein Palett auseinander, bevor dann ein Brett zum Auto schraubt. Und dann, ja, und dann aber auch wieder Kinder, die ihre Feinmotorik total nachgehen können. Und das Coole ist dann wirklich, wenn ich über den Pausenplatz laufe oder auch auf dem Highway, da sind so die Kinder, dann plötzlich läuft eins mit mir, erzählt mir von seinem nächsten Projekt, was sie machen und dann geht es wieder. Also das sind so die kleinen Momente, oder eben, ich laufe über den Pausenplatz auch im anderen Schulzentrum und will gleich zum Auto und dann ruft mir jemand rein, Rico, Rico, ja. Bei dir haben wir doch einen Lamborghini gebaut. Okay, ich weiss es ehrlich gesagt nicht mehr, aber cool, dass er es noch weiss. Also er hat offenbar was für sich Bedeutsames geschaffen. Also es sind wirklich so ganz viele kleine Beobachtungen, wo ich wahrnehme, dass das Projekt eben nicht nur auf evaluativer Ebene, messbarer Ebene verankert ist, sondern in den Herzen der Kinder. Und was will man denn als Schule mehr eigentlich? Also was will man denn mehr? Und es gibt eben dann auch den Effekt, dass sie da, also wir haben auch Kinder, die in den Klassenzeugen schwierig sind zum Führen, die dann nachher da hinkommen. Und man kann dann das wie eine Auflage auch binden, hey, wenn du so und so, dann darfst du da und da. Das hört man zwar nicht, aber es wirkt dann da halt auch so, dass sie sich da wieder als selbstständig erleben und nicht schwarze Schafe sind, weil zum Teil weiss ich auch gar nicht, wie die so drauf sind in der Klasse. Das ist mir zum Teil einfach auch egal. Ich habe gar nicht Zeit, um 900 Kinder irgendwie, wo steht jetzt der genau, dass ich nicht wie sind. Und das tut den Kindern auch extrem gut, wenn sie nicht über die Brandmarkung, die zum Teil haben, da ankommen. Und das kann dann auch wieder wirken, oder, dass sie wie die Selbstwirksamkeit wieder zurück in die Klasse tragen. Merken, ich kann was können schaffen. Ich bin irgendwie angenommen worden und halt, ich kann nicht so, oder wenn man halt so viel muss sitzen zum Teil, passiert halt einfach, das ist mir auch passiert im Unterricht. Ich habe zum Teil Morgen gehört, jetzt sind sie den ganzen Morgen gesessen. Und da bist du halt schon auch, also es gibt Kinder, die da den ganzen Morgen sitzen, aber dann wollen sie auch den ganzen Morgen sitzen. Und dann gibt es halt Kinder, die merkst, die hinter den Bewegungsdrang viel massiver, fahren die mit ihren Sachen trampen ab und so, oder machen aber ihre Kartenburg wieder kaputt. Sie kommen dann da wie eher an und könnten das wieder raustragen, so.
Ja, also es ist ja wirklich auch Stärken, was ja sehr wünschenswert ist. Nochmal vielleicht zum Abschluss beim Weiterentwickeln jetzt in den Jahren, wo du da bist. Was sind vielleicht typische Herausforderungen gewesen, oder jetzt, wo du merkst, da hätten wir jetzt schon nochmal wieder müssen drauf schauen, oder wie haltet man das auch am Leben? Kannst du dir noch schnell ein bisschen erzählen?
Ich glaube, eben im Leben halt, man ist im Ersten in dieser Stetigkeit, die man reingibt. Dass die Kinder wissen, den gibt es morgen noch, den gibt es nach dem neuen Schuljahr, gibt es den noch. Das finde ich recht wichtig. Und jetzt typische Herausforderungen. Eben halt, woher nehme ich die Finanzen, um neue Sachen zu bestellen oder Sponsoren suchen und so. Es ist schon, also meine Lehrperson ist ja allgemein ein sehr, sehr diverser Job. Da gibt es unfassbar viele Berufe, die eigentlich unter Lehrpersonen, ich meine, du musst Bestellungen machen und Lehrmittel und evaluieren und auf Kinder schauen und Eltern seelsorgen und. Es ist so viel dabei. Das sind da Autosanforderungen, aber halt mehr auf Ebene andere Schulen noch begleiten oder halt einfach Besuche empfangen. Du hast gesehen, die Pinnwand, die gibt es erst seit dem Dezember und sie ist schon recht voll. Das freut mich extrem. Also das, aber da muss ja auch immer irgendwo koordinieren. lernen und dann geht der Termin nicht und dann schreibst du dort wieder und so. Und viele wollen eigentlich ein bisschen wissen, wie es dazu und her geht und wie kann man da für die eigene Schule adaptieren. Also sind mehr so Fragen, die mich beschäftigen. Oder eben halt, also ganz konkret, Zeug, wo kaputt geht, ist ein Thema. Zeug, wo gestohlen wird, ist immer wieder auch ein Thema. Das sind so die täglichen Herausforderungen.
Vielleicht muss ich noch schnell erklären für die, die gerade zuhören. Du hast die Pinnwand angesprochen, die ist da gerade vor dem Zimmer und ist eine Art ein kleines Gästebuch für Leute, die schon vorbeikommen sind oder schon einen Einblick bekommen haben hier bei euch. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, alle möglichen Informationen finden wir auf der Homepage, wie auch in diesem Handbuch. Und eben vielleicht, wenn man noch ein bisschen konkreteren Einblick möchte, kann man bei euch auch Weiterbildungen buchen oder auch mal anfragen. Wie sieht das genau aus?
Also man kann mir eigentlich jederzeit schreiben, einfach sind geduldig, wenn das die Antwort dann kommt. Grundsätzlich eben habe ich auch von unserer Schule aus den Auftrag, dass ich es so ein bisschen weiterverbreitet tue, oder? Und für uns ist es natürlich schön, wenn wir eine Weiterbildung machen können, weil dann gewinnt eigentlich eine Schule daraus gewisse Erkenntnisse, eben die Umsetzung jetzt bei Ihnen. Wir können unser Wissen weiterverbreiten und haben noch ein bisschen was eingenommen, weil wir auch in die Material investieren. Jetzt im Moment sind wir gerade 3 Schulen ganz konkret begleitet, also mit Vertragsabschluss sicher bis im Herbst 2027. Also eben auch dort, gerade so eine Schule ganz begleiten ist im Moment, müsste man vielleicht ein bisschen sich gedulden. Einmal reinschauen oder eben da eine Weiterbildung planen oder so, das ist auf jeden Fall möglich.
An alle, die hier zulassen, danke vielmals fürs Einschalten und dranbleiben. Ich würde sehr schätzen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und auf Spotify oder Apple Podcast mit Sternen bewertest. Der Podcast ist und bleibt unabhängig und produziere ich in meiner Freizeit unentgeltlich. Falls du mich möchtest unterstützen, kannst du mir die Winte vielleicht für einen Kaffee oder ein ÖV-Ticket zu einer Podcast-Aufnahme. In den Shownotes findest du den Direktlink zu Twint. Merci vielmals. Wir kommen zum Schluss von dieser Podcast-Folge. Fabian, was ist dein Wunsch an die Schule von morgen?
Die Schule von morgen stelle ich mir so vor, dass es immer wieder eine Kombination gibt aus Unterricht, wie man lebt und liebt, und Unterricht, wenn er im Making stattfindet, im Makerspace. Ich fände das eigentlich lässig, wenn es so wie die Grenze so ein bisschen verschwimmt. Also wenn es eben Kinder gibt, die irgendwo im einen liegen, was für sich lernen, und Kinder, die gleichzeitig auch ein Projekt aufgleisen, also zum Beispiel eine Äpfelspendemaschine aus Holz, wo man in der Pause aufstellen oder so, also die unterschiedlichen Sachen, so resilienzmäßig. Und vielleicht wenn so auch, vielleicht auch irgendwo einmecken können, Geld sparen, um es nachher dann da wieder ausgehen. Im Makerspace, weil es halt doch alle Kinder inkludiert. Das finde ich eigentlich extrem lässig. Mädchen, Buben, eben neurodivergent. Also wirklich, da ist jeder willkommen.
Fabian, danke für das spannende Gespräch und dass du dir heute Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Danke vielmals dir, Damian.
Mehr Informationen zum Thema findest du bei mir auf Social Media oder auf meiner Webseite damianhaas.com. Die nächste Folge zum Thema Hochsensibilität mit dem Philipp Hollenstein kommt am letzten Montag im Juni. Die Musik ist von Tobias Jensen. Danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich. Bildungsreise. Ein Podcast für alle, die Kinder auf ihrem Lebensweg begleiten.